Hallo, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu einer neuen Folge von TLDR, dem Podcast des CISPA-Helmholtz-Zentrums für Informationssicherheit rund um Themen der IT-Sicherheit und vertrauenswürdigen künstlichen Intelligenz. Mein Name ist Annabel Theobald, ich bin Wissenschaftsredakteurin am CISPA und mein heutiger Gast ist Lukas Gerlach. Lukas ist Doktorand und forscht in der Gruppe von Dr. Michael Schwarz zu Systemsicherheit. Unser heutiges Thema ist seine jüngste Untersuchung dazu, ob moderne Compiler unbeabsichtigt Sicherheitslücken in kryptografische Bibliotheken einführen. Wer jetzt nur noch Bahnhof versteht, muss sich keine Sorgen machen. Auch ich habe viele Fragen, die Lukas sicher auch für Nicht-InformatikerInnen wie mich verständlich beantworten wird. Hallo Lukas, ich freue mich, dass du heute hier bist.
Hallo.
Lukas, seit wann bist du am CISPA und wie bist du dann im Speziellen zum Thema Systemsicherheit gekommen?
Ich bin seit circa 4 Jahren am CISPA. Und habe damals als Hilfswissenschaftler bei Michael Schwarz angefangen zu arbeiten und bin dann so darüber an das Thema Systemsicherheit gekommen. Zum CISPA bin ich damals gekommen, weil ich dann Informatik studiert habe hier und viel so Cybersicherheitsvorlesungen gehört habe.
Ja, du hast an der Universität des Saarlandes studiert,
genau.
Ist das richtig? Das heißt, du bist Saarländer?
Nein, ich komme aus Trier und habe damals Mathematik in Trier studiert und dann im Rahmen von dem auch ein bisschen Informatik-Background gehabt und bin dann so zur Informatik gekommen und auch zum Saarland.
Ich habe gelesen, du spielst in deiner Freizeit gerne auch bei den Capture the Flag Challenges mit.
Das habe ich am Anfang von meinem Studium ganz aktiv gemacht, jetzt ein bisschen weniger, weil einfach die Forschung viel Zeit einnimmt und man da andere Prioritäten hat. Aber ich war zum Beispiel einmal auf der DEFCON in der USA. Das ist in Las Vegas so eine der größten Capture the Flag Wettbewerbe. Und wir haben danach auch mal mit einem deutschen Team bei einem ganz großen Capture the Flag Wettbewerb beim Real World CTF mitgespielt, auch sehr erfolgreich. Das war schon schön.
Erklär nochmal für Leute, die Capture the Flag nicht kennen, um was es geht.
Genau, das ist quasi so ein virtueller, spielmäßiger Hacking-Wettbewerb, wo quasi unterschiedliche Teams Aufgaben lösen aus dem Bereich der Cybersicherheit und dann quasi damit so spielerisch Punkte erlangen können. Und das passiert alles in so einem kontrollierten Umfeld. Man kann da quasi so seine Cybersicherheitsfertigkeiten irgendwie üben oder trainieren und dann spielerisch gegen andere Teams antreten. Kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie vielleicht irgendwie die Mathe-Olympiade, die in den Schulen existiert hat, oder der Informatik-Biber, den es da auch mal gab.
Der Informatik-Biber?
Ja, das ist so ein Wettbewerb für Informatik gewesen, den es an der Schule gab. Ich weiß nicht, ob es den immer noch gibt. Als ich in der Schule war, gab es den.
Als ich noch in der Schule war, gab es keine Informatik. Da gab es ein Fach, das hieß Bürokommunikation.
Oha, ja, das ist krass. Ja, es wurde bei uns auch immer sehr klein noch behandelt. Es gab es auch noch so, ich glaube, in den Jahren vor uns hatten die auch so, hat der Informatikunterricht doch so Excel und Word und so bestanden.
Okay.
Ist man, glaube ich, jetzt schon ein bisschen weiter.
Und wie ist dann deine Leidenschaft dafür entstanden? Würdest du es überhaupt Leidenschaft nennen?
Fürs CTF?
Nee, für die Informatik.
Für die Informatik generell. Ja, halt über das Studium in Trier. Und dann habe ich Mathe studiert und es war so angewandte Mathematik. Und da gab es in der im Nebenfach quasi Informatikvorlesungen. Und die habe ich dann belegt und die haben mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann habe ich mich entschieden, Informatik zu machen. Ja. Ich dachte, ich probiere das mal aus. Und so hier an der Uni ist dann so ein bisschen der Spaß daran entstanden.
Und wie ist es für dich? Kannst du dir vorstellen, in der Forschung zu bleiben? Oder?
Ja, das ist ein bisschen offen momentan noch. Ich glaube, ich gucke mir so momentan mal verschiedene Wege an. Ich war jetzt im letzten Jahr in Löwen 3 Monate in der belgischen Uni da zum Austausch und habe mir da mal andere Lehrstühle angeguckt, quasi auch in Hinsicht auf eine akademische Karriere. Bin aber auch offen, irgendwie in diese Industrie zu gehen.
Du hast auch noch ein bisschen Zeit.
Genau, ja, ich habe noch ein bisschen Zeit.
Du hast 2023 angefangen mit einem PhD-Studium. Okay, ja, da kannst du dich noch gut organisieren. Ich habe immer das Gefühl, euer Team hat viel Spaß.
Ja, doch schon.
Also wahrscheinlich ist das Team gut gewählt.
Ja, ja, ja.
Lass uns zum eigentlichen Thema kommen, denn wir haben heute ein bisschen Arbeit vor uns, deinen Forschungsgegenstand greifbarer zu machen für Laien. Also auch für mich war das kein einfaches Thema. Vielleicht fangen wir mal so an. Dein Team beschäftigt sich sehr, sehr viel mit Seitenkanalattacken. Mhm. Kannst du noch mal kurz erklären, was das ist?
Klar, gerne. Also Seitenkanalattacken sind quasi Angriffe, wo wir implizite Informationen ausnutzen. Wenn man sich das zum Beispiel im Alltag vorstellt, dann gibt es zum Beispiel diese Pinpads, die man vom Bankautomat kennt oder sowas. Und die machen ja zum Beispiel immer Geräusche, wenn man draufklickt. Und ein ganz blöder Seitenkanalangriff wäre, wenn diese Pinpads unterschiedliche Geräusche für jede Taste machen müssten oder würden. Dann könnte ich quasi hören, was die Leute für einen Pin eingeben. wenn es ein bisschen komplizierter werden soll, dann könnte man sich quasi angucken, wie weit muss man quasi den Finger zwischen diesen Pinpads bewegen und wie weit ist quasi sind diese Piepsgeräusche, die das Pinpad macht, dann auseinander und daraus wieder den Pin rekonstruieren. Solche Sachen kann man zum Beispiel machen, das ist sehr greifbar, aber wir beschäftigen uns sehr viel mit ähnlichen Beispielen, aber in einer Softwarewelt. Also wir gucken uns quasi Software an, wo auch durch quasi gewisse Observationen, die wir machen können auf dieser Software, also wenn die Software ausgeführt wird, dann kann man gewisse Sachen observieren, die wir uns später bestimmt noch genau im Detail angucken wollen und kann daraus wieder rekonstruieren, was die Software eigentlich gemacht hat. Und wenn die Software sicherheitskritische geheime Daten bearbeitet, dann ist das natürlich schlecht, genauso wie bei so einem PIN, den man zum Beispiel in der Bank eingibt.
Bei dem PIN-Beispiel hört sich das jetzt sehr greifbar für mich an. Ich könnte mir vorstellen, aus einer Software genau rauszulesen, also den Dateninhalt und jetzt eben nicht nur, wie viele Daten werden verarbeitet, ist doch schon relativ schwierig. Aber ihr habt schon einige Angriffe auch konstruiert, mit denen man schon sehr, sehr viel erfahren kann. Ist das richtig?
Ja, genau. Das kann beliebig kompliziert werden. Es gibt sicherlich Fälle, wo es relativ einfach ist. Man könnte jetzt zum Beispiel dieses PIN-Beispiel auch ins Internet wieder übertragen. Wenn ich jetzt quasi so einen PIN überprüfe, dann könnte ich den auf so einer Webseite einfach Zeichen per Zeichen überprüfen und dann könnte ich auf die gute Idee kommen, von der Geschwindigkeits- und Effizienzsicht einfach nur so viele Zeichen zu überprüfen, bis ich das erste Falsche sehe und dann zu sagen, ups, dein PIN war falsch. Da könnte man zum Beispiel dann wieder einen ähnlichen Angriff fahren, weil man quasi immer für jeden einzelnen Buchstaben wissen kann, ob der falsch ist oder nicht und so diesen PIN effizient rekonstruieren kann. Das ist zum Beispiel ein einfaches Beispiel aus dieser Softwarewelt und dann kann man beliebig komplizierter werden. Was wir uns viel angucken, ist quasi auf kryptografischer Software, also auf Software, die Verschlüsselung macht, die wir im Internet benutzen, wie wir so Software angreifen können. Das ist natürlich ein sehr interessantes Ziel, weil diese Software schon sehr viel Aufmerksamkeit von anderen Seiten gekriegt hat. Also haben sich schon sehr viele Leute angeguckt, dass die sicher ist. Und dann bleiben natürlich solche eher besonderen Angriffe, wie wir die machen, dann noch offen als quasi eine Möglichkeit, solche Software trotzdem noch anzugreifen.
Wenn wir von kryptografischer Software sprechen, sprechen wir auch davon, dass das Codebausteine sind, die in allen möglichen anderen Programmen auch verbaut werden, um die Programme eigentlich sicherer zu machen.
Ja, genau. Also was wir uns zum Beispiel oft angucken, sind sogenannte Libraries, also sind Bibliotheken. Und in diesen Bibliotheken gibt es quasi schon fertige Codebausteine, die quasi gewisse Verschlüsselungsalgorithmen implementieren. Die Algorithmen sind öffentlich zugänglich und quasi diese Bibliotheken implementieren die dann nochmal. Und das Interessante ist quasi, dass bei dieser Implementierung ganz viel schief gehen kann in der Hinsicht auf diese Seitenkanalattacken. Also quasi bis man von dem abstrakten Algorithmus kommt, den irgendwer designt hat, dass der sicher gegen klassische kryptografische Angriffe ist, bis zu dieser Implementierung kann aus der Sicht von so Seitenkanalangriffen viel falsch gehen. Und das hat oft damit zu tun, dass für diese Bibliotheken optimiert wird. Also man will möglichst schnellen Code, weil wenn man viel verschlüsseln will, dann will man natürlich, dass das effizient vonstatten geht. Und wenn bei dieser Effizienzsteigerung kann dann zum Beispiel das einfach passieren, dass sich da Fehler einschleichen, die ebenso Seitenkanalangriffe ermöglichen.
Okay, wir kommen gleich dazu, wie es genau funktioniert hat in dem Fall, den ihr euch angeschaut habt. Diese kryptografischen Bibliotheken sind auch so besonders interessant, weil die dann so häufig verwendet werden. Das heißt, damit wird ein großer Teil der Software insgesamt angreifbar.
Ja, genau. Also es kommt drauf an, wo man die dann eben verwendet. Und das kommt immer auf das Attacker-Model an, also quasi, was für einen Angreifer man sich da überlegt. Aber prinzipiell ist so eine Schwachstelle in so einer Bibliothek natürlich schlecht, weil viele Projekte dann hinterfragen müssen, okay, wir haben diese kryptografische Bibliothek genutzt und da ist jetzt dies und diese Schwachstelle drin, macht das jetzt in unserem Angreifermodell einen Unterschied. Und dann kann es potenziell dazu kommen, wenn diese Schwachstelle gravierend genug ist, dass eben viele Bibliotheken geupdatet werden müssen, dass viele Projekte gucken müssen, wie sie möglichst schnell Updates und sowas.
Also ist das Teil deiner Arbeit dann auch schon, die Gegenmaßnahmen mit zu entwerfen?
Ja, wir kümmern uns meistens auf jeden Fall darum, dass im Teil unserer Arbeit das Responsible Disclosure gemacht wird. Also das heißt, wenn wir eine Lücke finden, von der wir sehen, dass die gravierend ist oder eigentlich bei allen Lücken, aber insbesondere wenn die Lücken extra gravierend ist, bemühen wir uns sehr darum, dass wir quasi die Leute, die diese Library programmieren und maintain, dass wir die anschreiben und denen sagen, hallo, hier ist eine Lücke bei euch, guckt mal irgendwie, ob ihr das gefixt kriegt, also ob ihr das quasi behoben kriegt. Oder wenn das nicht geht, dann bemühen wir uns auch manchmal darum, die großen Projekte quasi anzuschreiben und zu gucken, dass die das beheben können. Also man macht sich dann schon, wenn man da was findet, Gedanken darum, irgendwie das zu beheben.
Ich habe von anderen Forschenden gehört, dass es gar nicht so einfach ist, immer die richtigen AnsprechpartnerInnen zu finden. Also wir haben das zumindest in Deutschland noch nicht so gut geregelt, dass es dann auch immer Cybersecurity-ExpertInnen gibt, die ansprechbar sind. Ist das auch deine Erfahrung?
Ja, wir beschäftigen uns ja außerhalb von diesen Software-Side-Channels viel auch mit so Hardware-Vulnerabilities, also viel mit Schwachstellen in Hardware selber. Da haben wir relativ gute Ansprechpartner oder haben gute Ansprechpartner, weil es eben nur wenige Hersteller gibt, die diese Prozessoren herstellen. Wird jetzt ein bisschen schwieriger, jetzt wo das mit RISC-V ein bisschen dezentralisierter wird. Aber auch bei Softwareprojekten haben wir es auch erlebt, dass es teilweise schwer ist, quasi abzuschätzen, wer ist jetzt alles davon betroffen, wen muss man jetzt kontaktieren, wie kann man die Leute kontaktieren und sowas. Und klar, das sind kleine Firmen, die sind irgendwie teilweise haben die keine Kapazität für Sicherheit. Und bei den Projekten sind ja auch einfach Leute, die da freiwillig arbeiten da. Ist natürlich auch schon ganz schön anspruchsvoll, glaube ich, das da irgendwie gut unterzubringen.
Das sind oft große Open-Source-Projekte, an denen alle möglichen Menschen mitarbeiten. Ja. Du hast das gerade so ein bisschen angeteasert, dass ihr in Hardware arbeitet und dort Ansprechpartner habt. Ihr habt oder dein Team und vor allem dein Teamchef hat sehr relevante Sicherheitslücken in Intel-Prozessoren und in AMD, ist das richtig?
In AMD auch, ja. Also quasi durch die Bank sind jetzt Sicherheitslücken in viel, was auf den Markt gekommen ist.
Ja, hier wird immer gescherzt, dass Intel der Schweiß auf der Stirn ausbricht, wenn Michael Schwarz anruft.
Ich glaube, die freuen sich auch, dass ihnen jemand Bescheid sagt.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Für wie wahrscheinlich hältst du solche Seitenkanalattacken in der Praxis? Könnt ihr das irgendwie abschätzen? Weil es hört sich doch sehr aufwendig an.
Das ist eine super interessante Frage, die ich gerne wissenschaftlich irgendwie klären würde oder sowas. Aber es ist total schwer, das rauszufinden. Ich glaube, das ist generell wie bei allen Angriffen, die sehr hohe Komplexität haben und sehr, sehr hohe Einstiegshürden, schwer irgendwie rauszufinden. Ich persönlich denke, es ist vermutlich besser, sich gegen sowas zu schützen, wenn man irgendwie das Gefühl hat, man geht quasi mit Daten um, die einfach hohe Sicherheit voraussetzen. Aber ich kann auch keine Aussage dazu machen, irgendwie, wie wahrscheinlich das ist. Ich denke, das ist schwer wissenschaftlich irgendwie zu fundieren.
Mhm. Aber man möchte natürlich wissen, wo es Probleme geben könnte, wo sie entstehen könnten. Und im besten Fall hat man sie verhindert, bevor jemand auf die Idee gekommen ist. Weil hier steckt schon viel Zeit rein, auf die Idee zu kommen, wie man diese Kanäle ausnutzen könnte.
Genau. Und ich finde, das ist aber auch gut, weil man dann quasi so ein bisschen Awareness dafür schafft, dass man sagt, okay, das existiert, das könnte man machen. Und wenn dein Attacker-Model so aussieht, dass du gegen sowas schützen willst, dann solltest du da was gegen machen oder sowas. Und dann kann sich jeder von dem eigenen Attacker-Model überlegen, ist das was, wogegen man schützen will, ist das was, wogegen man nicht schützen will. Unabhängig davon, wie oft das in quasi der freien Wildbahn jetzt vorkommt oder nicht.
Okay, also wenn du von Attacker-Model sprichst, dann gehst du davon aus, dass du einen Angreifer, eine Angreiferin hast, die bestimmte Ressourcen auch zur Verfügung hat. Genau. Also sowohl an Zeit als auch an Rechenpower als auch an Hardware, Software.
Ja, ja.
Okay, also das ist das, was ihr dann voraussetzen müsst, damit solche Attacken überhaupt möglich werden.
Genau, ja. Und wenn ich zum Beispiel irgendwie in einer Cloud-Umgebung Daten liegen habe, die irgendwie sehr sicherheitsrelevant sind und der Cloud-Provider auf der gleichen virtuellen Maschine andere Gäste laufen lässt, dann könnten solche Seitenkanalangriffe eine Bedrohung sein. Oder auch zum Beispiel, wenn die remote ausnutzbar sind. So, und quasi, das kann dann auch sein, dass das, was wir quasi im ersten Schritt auf einer Maschine zeigen, dann mit mehr Aufwand quasi vom Angreifer auch remote ausnutzbar ist und dadurch dann nochmal deutlich gravierender wird und so weiter. Also ja, muss man dann halt selber irgendwie überlegen, wenn man sich quasi dagegen schützt.
Okay, also wir haben über die Art von Attacken gesprochen, die möglich sind. Wir haben drüber gesprochen, was du dir jetzt im Speziellen für Programme angeguckt hast, die angegriffen werden können. Es ist ja so, Seitenkanalattacken sind relativ gut beschrieben und deshalb hat man auch schon so ein paar
Methoden gefunden, um irgendwie die Risiken zu minimieren. Und genau das ist aber jetzt da an deinem Forschungsuntersuchungsgegenstand quasi fehlgeschlagen, weil dann sich noch ein drittes eingeklinkt hat, nämlich die Compiler, die du jetzt erklären wirst und mir sagen wirst, was die machen und warum das ein Problem ist.
Wir haben uns damit befasst, wie quasi Compiler solche Side-Channel-Attacken ermöglichen können, in eigentlich Side-Channel-freiem Code. Und ja, vielleicht ist da ganz interessant, erstmal nochmal drauf einzugehen, was so ein Compiler macht. Und zwar, wenn wir Software schreiben, zum Beispiel Bibliotheken, die Verschlüsselungen machen, dann schreiben wir die ja nicht in Maschinencode. Also das, was quasi der Prozessor ausführt, ist so eine ganz niedrig-levelige Beschreibung von Dingen, die dieser Prozessor eben macht. Das versteht der Prozessor gut, aber es ist nicht gut für die Menschen zum Schreiben. Es ist einfach nicht sonderlich accessible für einen Programmierer oder Programmierende. Und deswegen sind wir quasi, oder ist man schon vor sehr langer Zeit einfach darauf übergegangen, das in höheren Sprachen zu schreiben. Eine davon ist C, die ist jetzt schon noch relativ nah an diesem unteren Level dran, aber doch schon deutlich komfortabler, als den ganzen Kram einfach in Assembly zu schreiben. Und um quasi von dieser Sprache zu kommen, von dieser Sprache auf die maschinenlesbare Ebene zu kommen, braucht man Übersetzer. Und diese Übersetzung wird von einem Compiler übernommen. Und das sind unglaublich riesige, unglaublich komplizierte Softwareprojekte, auch ähnlich wie so Crypto-Libraries Open Source, getragen von vielen Leuten. Und die machen total viele Sachen. Es ist total kompliziert, von so einer abstrakten Sprache erstmal überhaupt auf so eine Maschinensprache mit begrenzten Registern und einer begrenzten Menge an Variablen und sowas zu kommen. Und dann ist die andere Frage auch noch, wie macht man das quasi, um möglichst performant zu sein. Also es wird nicht nur stumpf übersetzt, sondern es wird auch übersetzt mit ganz, ganz vielen Tricks, die quasi den Code möglichst performant machen. Und in diesem ganzen Übersetzungsprozess hält man sich quasi daran, dass man irgendwie so eine abstrakte Spezifikation auf dieser Sprache hat, in der man programmiert, die quasi beschreibt, was diese Sprache macht. Also wenn ich irgendwie Arithmetik mache, also sprich irgendwie Zahlen addiere oder sowas, was dann im Endeffekt rauskommt. Und dann erwarten wir quasi, dass diese Definition dann im Endeffekt in dieser Maschinensprache implementiert wird, wenn wir das fertig übersetzt haben. Was wir aber nicht erwarten oder was halt einfach ignoriert wird, ist, dass man quasi so abstrakte Sachen wie diese Angreifbarkeit über Seitenkanalangriffe, die machen quasi keinen Unterschied in dem Verhalten von dem Programm. Also ich kann quasi Programme in unzählige Weisen übersetzen und manche davon sind angreifbar durch Seitenkanäle, andere davon sind nicht angreifbar durch Seitenkanäle. Aber wenn ich vom Eingabe-Ausgabe-Verhalten macht das für alle Programme keinen Unterschied. Da kommt immer das Gleiche raus. Und das heißt, die Compiler haben da quasi einfach Freiheit, das zu übersetzen, wie sie wollen. Und da haben wir uns angeguckt, wie dann sowas passiert und quasi wie quasi Code, von dem wir erwarten würden, dass der nicht anfällig ist für Seitenkanalattacken, wie der quasi dann im Endeffekt auf die Maschinensprache übersetzt wird und ob dann Seitenkanäle entstehen.
Also es gibt Möglichkeiten, quasi diese Sicherheit zu erhalten in den Compilern, aber das muss dann halt speziell darin auch als Wert formuliert sein, dass der Compiler das tut.
Ja, also man könnte, ganz theoretisch gesprochen, könnte man ganz viele abstrakte Eigenschaften über irgendwelchen Programmcode auf dieses Maschinensprache-Level transferieren. Das wäre theoretisch möglich. Das ist aber natürlich ein unglaublicher Aufwand, für den diese ganze Compiler-Infrastruktur ausgelegt sein muss. Und das ist natürlich nicht der Fall, wenn man quasi die ganzen Jahre Compiler gebaut hat, die darauf ausgelegt sind, quasi die Funktion von dem Programm zu erhalten und nicht solche abstrakten Sachen.
Und das auch schnell zu machen.
Genau, und das auch schnell zu machen. Das steht sich natürlich auch ein bisschen im Weg, ne? Also wenn man natürlich sagt, ich will noch irgendwelche anderen abstrakten Eigenschaften aus dem Programmcode erhalten, dann schränkt man damit ja die Sachen, die der Compiler machen kann, im Endeffekt in Optimierungen ein. Und dadurch streicht man vielleicht auch Programme raus, die einfach performanter wären, also die schneller wären. bessere Performance hätten.
Ja, es ist eigentlich ganz spannend, weil es ist so ein bisschen wie beim Dolmetschen, ne? Wenn man halt quasi einen Dolmetscher an seiner Seite hat, weil man die Sprache des Gegenübers nicht spricht, dann geht es ja auch nicht nur darum, dass der quasi eins zu eins übersetzt, was ich gesagt habe, sondern er versucht ja auch den Sinn zu transferieren, wirklich auch in die Gepflogenheit der Sprache, was wiederum für mich dann als Nichtsprechender überhaupt nicht nachvollziehbar ist, was passiert. Ja. Für euch ist es dennoch nachvollziehbar, ob das klappt, was klappen soll. Also ihr habt jetzt ein Tool entwickelt, mit dem ihr das checken könnt, ob was Compiler machen und ob Compiler dafür sorgen, dass bei dieser Übersetzungsarbeit eben diese Lücken entstehen. Mhm. Kannst du darüber ein bisschen reden, was das kann und wem das nützt?
Genau, also wir haben quasi uns diese Frage gestellt und dann haben wir ein Tool darauf entwickelt, wie du schon gesagt hast. Und dieses Tool nimmt quasi ganz viele Testalgorithmen, mit denen man quasi Code auf die Angreifbarkeit durch Seitenkanalattacken testen kann. Ganz viele verschiedene Compiler und dann auch für jeden Compiler nochmal ganz viele Optionen, wie man das Ding konfigurieren kann. Also die können quasi auf verschiedene Arten kompilieren einfach. Und dann ist das quasi ein großer Testalgorithmus, der alle diese Kombination durchtestet. Also quasi, wenn ich jetzt ein Stück Source Code habe und ich frage mich, ist das unter den und den Compilern unter diesen und diesen Optionen angreifbar durch Seitenkanalattacken oder nicht, dann kann ich das quasi in das Tool reinschmeißen und das Tool gibt mir so eine Tabelle oder so, wo es sagt, ja, hier in dem Compiler unter der Option geht das nicht mehr, da geht's kaputt und unter dem anderen Compiler, unter der Option funktioniert es aber. Und dass das Ganze auch irgendwie, also wenn man jetzt sich auf ein Testtool quasi verlassen würde, dann wäre es vielleicht auch ein bisschen fragil. Deswegen haben wir da auch quasi mehrere Testtools integriert, also mehrere verschiedene Möglichkeiten, mit denen man quasi testet, ob dieser Code angreifbar ist durch Seitenkanalattacken.
Und wäre der Sinn dann, dass die Anbieter der Bibliotheken zum Beispiel Empfehlungen aussprechen, mit dem und dem Compiler läuft das gut, ansonsten hast du ein Problem? Oder würde man dann nachsteuern als Entwickler im Code?
Genau, also das wäre beides denkbar. Ich denke, also so von dem, wie unser Tool gelaufen ist, also von der Laufzeit, die es gebraucht hat für die Evaluation, wäre es auch denkbar, so eine ähnliche Evaluation, vielleicht ein bisschen eingeschränkter, auf eine Library von den Library-Entwicklern zu machen und dann quasi jedes Mal, wenn man eine Version von der Library released, zu sagen, guck mal, hier sind alle Compiler und alle Standardoptionen und da sieht das jetzt so und so und so aus. Und das wäre natürlich gut, damit die EndnutzerInnen irgendwie sehen können, ob der Code jetzt wirklich Constant Time ist oder nicht, wenn sie das inkluden in ihr Projekt.
Das sind dann Entwicklerinnen an der Stelle wahrscheinlich.
Ja, genau, das sind dann Entwicklerinnen, genau. Oder man könnte das natürlich auch als Library Developer nehmen, um irgendwie gegenzusteuern, wenn man quasi sieht, okay, dieses Konstrukt, was wir jetzt hier benutzt haben, um uns gegen einen Angriff zu verteidigen oder sowas, funktioniert nicht unter der und der Konfiguration. Da müssen wir uns ein anderes Konstrukt überlegen oder vielleicht rausfinden, warum das so ist.
Was ich dich vorher gar nicht gefragt habe, aber was wir vielleicht noch klären sollten, ist, wie oft ist das tatsächlich ein Problem oder was zeigen denn eure Ergebnisse? Kommt das häufig vor oder ist das eher ein Randproblem?
Also unsere Ergebnisse haben gezeigt, es kommt schon ab und zu mal vor und sowas. Jetzt gibt es auch noch ganz viele andere Papers, die gerade rausgekommen sind, die ähnliche Themen behandeln und sowas, die auch nochmal gezeigt haben, in anderen Szenarien ist das auch nochmal ein Problem. Also es scheint einfach vorzukommen. Das Problem ist auch, dass sowas, wenn man keine Infrastruktur hat, um das zu testen, unglaublich schwierig zu finden ist, weil man ja die Library danach dann nicht mehr unter dieser einen spezifischen Option oder sowas testet. Und wenn das dann quasi drin ist, dann ist das ja nur auf diesem Maschinencode-Level drin. Und man kann das davor quasi im Quellcode der Library nicht sehen. Und dadurch ist sowas einfach schwer rauszufinden. Und man will sowas einfach eigentlich nicht haben in der Library. Das ist quasi das im Quellcode so aussieht, als ob das alles sicher wäre und dann compilt man das und dann wird es unsicher. Das ist ein blödes Szenario. Deswegen, selbst wenn das eher in Edge-Cases vorkommt, ist das natürlich ein Problem, was man ernst nehmen muss. Und das Problem ist ja auch, dass quasi, dass man jetzt quasi den jetzigen Punkt hat von der Compiler-Entwicklung und von der Library-Entwicklung. Aber wenn man jetzt in die Zukunft guckt, dann kann es ja sein, dass quasi Compiler noch mehr Optimierungen implementieren, dass die Libraries nochmal andere Verteidigungsmechanismen implementieren. Und dann müsste man quasi einfach nochmal weiter testen, um herauszufinden, wie sich das entwickelt. Ich glaube, die Menge an Forschung, die jetzt momentan dazu betrieben wird, zeigt doch, dass das schon ein ganz schönes, also dass Leute einfach darüber nachdenken, was das für eine Bedrohung sein könnte. Oder
dieses ganze gesammelte Wissen von euch oder all diese Erkenntnisse zusammengenommen werden ja wahrscheinlich vor allem auch für CompilerentwicklerInnen unheimlich wichtig zu wissen. Wird das irgendwie irgendwo standardisiert, dass es eben Vorgaben gibt, wie das zu entwickeln ist, was zu beachten ist? Oder muss man einfach darauf hoffen, dass die sich ausreichend informieren? Wie informieren die sich über diese Erkenntnisse?
Ich glaube, also es gibt auf jeden Fall ganz spezielle Compiler-Entwicklungsinitiativen, die, glaube ich, auch so aus dem Security-Bereich kommen, wo sich über so Sachen wie Seitenkanalangriffe Gedanken gemacht wird. Also es gibt quasi Compiler, die härten extra gegen Seitenkanalangriffe und sowas. Zumindest gibt es da ein paar Forschungsprototypen. Ich glaube, an und für sich sind das auch wieder gegenüberstehende Interessen, die da bestehen. Wenn ich einen Compiler baue, dann will ich natürlich, wenn ich den für irgendwie Standardanwendungen, die nicht mit geheimen Daten umgehen müssen, auf den Markt bringe oder develope, dann will ich einfach, dass der Code möglichst schnell wird und das tut, was quasi der Source Code spezifiziert. Und dann sind Optimierungen, auch aggressive Optimierungen, schon eine gute Sache. Wenn man so sicherheitsrelevante Sachen machen will, dann ist das vielleicht schwierig mit diesen Optimierungen. Ich glaube, man muss da irgendwie so ein bisschen zusammenfinden einfach. Aber ja, ich glaube, das hat sicherlich auch seine Nische da so. Also wenn man sagt, man will irgendwie speziell sicherheitsrelevante Anwendungen compilen, dann könnte man da auch gucken, dass man eine spezielle Version von dem Compiler nimmt oder Support für solche Sachen da rein integriert.
Ich weiß gar nicht, ob du das beantworten kannst, aber wie groß stelle ich mir den Compiler-Markt vor? Reden wir von, es gibt 12 verschiedene oder gibt es so 500 oder 1000?
Ja, es gibt, das kann ich sogar beantworten. Oder also nicht generell, aber im Rahmen von unserer Studie, von dem, was wir getestet haben. Wir haben uns ja x86 angeguckt, das ist quasi so die momentan größte Architektur, das, was man so einfach standardmäßig bei sich daheim im Rechner laufen hat, wenn man jetzt keinen Apple-Rechner hat oder so. Das, was Intel und AMD auch seit langem herstellen. Und da gibt es keine gigantische Auswahl. Es gibt GCC, das ist von GNU der Compiler, der existiert schon seit langem. Es gibt Clang, das ist baut auf LVM auf. LVM ist so ein gigantisches Projekt, die quasi so Compiler-Entwicklung modularisieren, indem man quasi für jede Sprache einzeln so einen Übersetzungsteil schreiben kann. Das übersetzt man dann in so eine abstrakte Zwischensprache und von da kann man das dann in die Maschinensprache übersetzen. Das ist ein tolles Projekt und da gibt es eben auch einen Compiler von. Und dann gibt es noch von Intel und AMD jeweils ihre eigenen Versionen, die auch auf Clang aber aufbauen, mit teilweise aggressiveren Optimierungen oder so. Ja, und dann gibt es noch so ein paar Nischenprojekte. Es gibt noch CompCert, das ist so ein verifizierter Compiler, der kommt so ein bisschen aus der formalen Ebene, der optimiert ein bisschen weniger, aber hat dafür den Vorteil, dass man da quasi formale Beweise über den Compiler machen kann. Da gibt es zum Beispiel auch Papiere, die zeigen, dass Data Obliviousness-Eigenschaften, also quasi das, womit man gegen Seitenkanalangriffe sich verteidigen kann, dass die erhalten werden in diesem Compiler. Und das ist es dann eigentlich auch schon. Also es gibt sicherlich noch andere Sachen, aber der große Markt ist davon quasi gedeckt.
Das hört sich überschaubar an. Meinst du, dass die Sicherheitslücken, die durch Seitenkanäle entstehen, genug Aufmerksamkeit erfahren und das Thema genug beleuchtet wird?
Ich denke schon, dass viel Aufmerksamkeit da seit quasi Spectre und Meltdown ist ja diese ganze mikroarchitekturelle Ecke ganz schön groß geworden. Es gibt schon viel Aufmerksamkeit darauf. Ich glaube, es wird auch viel gemacht irgendwie, um sich anzugucken, wie kann man das beheben, wie kann man da bessere Sachen bauen. Wir hatten ja ein anderes Paper, wo wir uns diese Frage lustigerweise schon mal gestellt haben. Ist schon ein bisschen her, haben wir uns RISC-V angeguckt, so eine neue Architektur. Das war ein bisschen überraschend, weil wir gesehen haben, dass quasi die ganzen Angriffe, die es irgendwie davor auf anderen Prozessoren gab, auch auf dieser neuen Architektur auf mehreren Prozessoren super funktioniert haben. Teilweise mit ein paar Tricks noch besser als auf den alten Prozessoren, die man davor angegriffen hat. Da war dann vielleicht irgendwie so ein bisschen das Gefühl, vielleicht hat man da nichts aus der Vergangenheit gelernt. Mhm. Aber ich glaube, es ist, wie gesagt, auch immer eine Frage vom Angreifermodell. Will man gegen sowas verteidigen oder will man schnell compilen oder einen schnellen Prozessor haben?
Ich habe das Gefühl, dass Sicherheit zu haben immer was kostet auf der anderen Seite. Sei es Geld oder Zeit oder Effizienz.
Ja, ich glaube, es bewegt sich in die richtige Richtung. Mittlerweile redet man auch viel so über so Hardware, Software, Co-Design und sowas, wo man sich quasi überlegt, okay, wie kann die Hardware mir jetzt sagen, was für Eigenschaften sie hat? Mhm. Oder zum Beispiel für einen Compiler wäre das zum Beispiel auch denkbar. Der Compiler gibt einem quasi für die Optimierung irgendwelche Beschreibungen davon, was sie jetzt genau kaputt machen. Und dann könnte man quasi seine Software schon so schreiben, dass sie weiß, welche Optimierungen da quasi laufen und sich dann quasi überlegen, wie kann man dagegen verteidigen oder sowas. Das ist, glaube ich, auch ein großes Problem, einfach, dass die Hardware ganz besonders, aber auch große Softwareprojekte sehr intransparent werden irgendwann, einfach weil es so unüberschaubar wird.
Ja, es hört so an, dass halt mit den verschiedenen Ebenen, die sich immer wieder dazwischen legen, halt viele Dinge passieren, die man dann doch nicht mehr so gut kontrollieren kann. Genau. Habt ihr schon Ideen für ein nächstes Paper oder einen nächsten Untersuchungsgegenstand? Wird das, was du jetzt gemacht hast, an dieser Stelle nochmal eine Rolle spielen?
Mhm. Wir haben uns schon nochmal da auch weiter umgeguckt und so und auch Sachen gefunden, wie zum Beispiel WebAssembly, was ganz interessant ist. WebAssembly ist nochmal so eine Zwischensprache, also übersetzt man quasi seine Sprache von der höchsten Ebene auf diese WebAssembly-Zwischensprache und die läuft dann im Browser oder sowas und wird dann nochmal runter übersetzt auf Maschinencode. Und da hat man dann nochmal eine Übersetzungsebene mehr. Das heißt, da kann nochmal mehr kaputt gehen. Und wenn man das zum Beispiel ausführt, WebAssembly, dann hat man den großen Vorteil, dass man während der Laufzeit optimieren kann. Das ist super, das macht der Browser super gerne. Also quasi das Laufen während der Laufzeit. Egal, ob man dasselbe, also wenn man dasselbe Programm ausführt und man führt das zum Beispiel lang genug aus, dann sagt der Browser, das lohnt sich, das jetzt vielleicht noch ein bisschen zu optimieren und das noch schneller zu machen. Das heißt, man kann dann während der Laufzeit 3-4 verschiedene Versionen vom selben Programm laufen haben. Okay. Das ist natürlich ganz schön noch unübersichtlicher macht. Mhm. Und da sind wir auch gerade dran, mal reinzugucken irgendwie. Wie kann man denn sowas testen? Das ist natürlich von einer Implementierungsweise nochmal deutlich komplizierter, sowas zu testen. Da braucht man nochmal bessere Teststrategien.
Wie kommt ihr auf diese Ideen? Sitzt ihr dann zusammen, macht echt so ein Brainstorming alle paar Wochen, oder?
Ich glaube, vieles irgendwie. Ja, also das kommt sicherlich einfach mal so im Gespräch auf oder sowas, so wenn sich sowas überlegt und dann macht man erste Experimente und überlegt sich, ob das eine Idee ist, die man weitermachen will. Und dann geht es dann irgendwann so zum Paper. Ist ja bei uns glücklicherweise sehr, sehr, also der limitierende Faktor ist irgendwie ein bisschen die Implementierung und sowas und die Idee. Ist jetzt nicht so, dass wir quasi jahrelang auf irgendwelche Studien hinwarten müssen oder sowas. Man kann also quasi schnell Ideen durchprobieren und wenn die Ideen nichts sind, dann sucht man sich eine andere.
Du wirst dein Paper auf der Financial Crypto präsentieren in diesem Jahr?
Ja, genau.
Wo wird die sein?
Die wird in Miyakojima in Japan sein.
Sehr cool. Ja.
Ja.
Das heißt, du musst leider nach Japan fliegen.
Leider nach Japan fliegen, ja.
Das ist ja fantastisch.
Das ist super fantastisch. Das ist auch mein großer Traum, nach Japan zu fliegen. Ich wäre im Studium fast nach Japan gegangen für so einen Austausch. Auch crypto-related gewesen. Auch bei so einem Telekommunikationsanbieter. Aber dann kam Corona. Dann ging das natürlich nicht. Und seitdem bin ich noch nicht in Japan gewesen. Und jetzt erfüllt sich das. Auch mit einem weiteren Crypto-Paper.
Brauchst du vielleicht noch Begleitung von Presse?
Ja, gerne. Ja, ich glaube, ich brauche Begleitung, weil das weitere lustige Geschichte, ich ja keine Kameras mehr privat bedienen muss, weil ich Tobis Objektivdeckel verloren habe.
Ja, du wirst nie wieder eine in die Hand bekommen.
Ja, deswegen muss Presse mitkommen.
Okay, dann müssen Tobi und ich uns opfern, würde ich sagen.
Ja.
Okay, ich habe für dich fürs Ende dieser Folge noch 5 schnelle Fragen. Die erste ist, welches Gerät in deinem Alltag würdest du niemals mit dem Internet verbinden?
Das will ich nicht mit meinem Internet verbinden, was so richtig schrottig. Ich weiß es nicht, ich besitze keine schrottige Technik.
Also schrottige Technik würdest du nicht mit dem Internet verbinden. Ich dachte, es geht jetzt mehr so drum zu überlegen, was...
Ich habe so gedacht, irgendwie sowas, was so richtig unsicher ist. Und so ein komischer Smart-Toaster oder sowas. Aber sowas, wo man einfach schon sehr wenig Vertrauen drin hat.
Ja, das stimmt. Ein Smart Toaster, ja, weil man dann Sorge haben müsste, dass jemand von ferne.
Oder meinst du eher so kritische Sachen, so ein Herzschrittmacher oder so?
Ja, oder sowas vielleicht, ja.
Ja, wenn ich einen Herzschrittmacher hätte, dann wäre es mir auf jeden Fall lieber, den nicht mit dem Internet zu verbinden.
Ja, das verstehe ich. Hast du schon mal eine E-Mail erhalten, die so gemacht war, dass du fast auf einen Klick gemacht hättest und auf eine Phishing-Seite gekommen wärst?
Keine E-Mail, aber eine SMS. Ich habe mal so eine DHL-SMS gekriegt und ich habe gerade auf ein Paket gewartet und dann habe ich so runtergescrollt und habe dann so gesehen, war so kurz davor zu klicken, dann habe ich nochmal nachgedacht und nicht drauf geklickt.
Ja, die sind total fies. Also.
Ja, die sind ganz fies, weil SMS ist irgendwie auch intuitiv so ein höheres Limit. So Spam-E-Mails kriegt man zuhauf, aber SMS nimmt man irgendwie ein bisschen ernster.
Das stimmt. Da hofft man auch immer, dass die Telefonnummer noch nicht die Runde gemacht hat. Wenn du jemandem nur eine einzige Sicherheitsmaßnahme empfehlen könntest, welche wäre das?
Passwortmanager benutzen.
Also Passwortmanager benutzen, du benutzt selber auch einen?
Ja, ich benutze auch einen, ja.
Welche Compiler-Optimierung würdest du sofort verbieten, wenn du könntest? Gibt es eine?
Ja, es gibt OFAST, heißt die. Das schmeißt einfach die Garantien aus dem Fenster.
Okay.
Aber vielleicht will man das ja auch.
Wieso sollte man das wollen?
Naja, man kann ja danach ausprobieren, ob es immer noch gut funktioniert. So Nischensachen. Okay. OFAST Math heißt die, glaube ich. Die macht dann Mathe, aber es ist dann nicht mehr ganz richtig. Aber wenn es nicht ganz richtig sein muss, dann...
Okay. Was ist der größte IT-Security-Mythos, von dem du immer mal wieder hörst?
Ich glaube, dass diese Phishing-Awareness-Trainings funktionieren. Das ist, glaube ich, ein Mythos.
Warum denkst du, funktionieren sie nicht?
Weil ich letztens einen Vortrag dazu gesehen habe, wo wissenschaftlich belegt wurde, dass das nicht funktioniert. Das fand ich sehr interessant.
Das ist die richtige Antwort für einen Forscher.
Ansonsten auch Passwort rotieren funktioniert, glaube ich, auch nicht so wirklich.
Ja, soll man auch gar nicht. Also.
Nee, ich glaube, das ist...
Ich glaube, hier im Haus gibt es auch eher die Meinung, lieber ein sehr starkes Wählen, anstatt ständig irgendwas zu machen. Ja, aber Passwortmanager macht eigentlich alles so viel einfacher.
Ja.
Wenn wir eins mitgeben können, dann Passwortmanager nutzen.
Ja.
Gut, das war sehr schön mit dir. Vielen Dank für deine tollen Erklärungen.
Ja, danke, dass ich da sein durfte.
Ja, es war schön. Und hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Bis dann.